Unsere Welt ist voll. Gestern ist wieder ein Krieg ausgebrochen in Israel. Inflation ist da, Chaos regiert und es scheint immer schlimmer zu werden. Und du betest und Gott greift nicht ein. Es scheint, dass er machtlos ist. Dabei sagt doch unsere Bibel, dass er alles kann. Wir haben Beispiele, wo Gott massiv eingreift. Warum tut er das denn nicht in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, im Umfeld, in der Gesellschaft, in der Welt? Was ist das Problem? Dem Propheten Habakuk ging es da ganz ähnlich. Er gehört zu den kleinen Propheten im Alten Testament. Klein, denn sein Buch umfasst nur 3 Kapitel. Im Gegensatz zu den großen Propheten, die so 10 bis 40 oder sogar 60 und mehr Kapitel enthalten. Wie komme ich auf Habakuk? Wir haben im letzten Jahr bei mir im Hauskreis uns verschiedene Propheten angeguckt. Und unter anderem war da auch dieser Prophet Habakuk mit dabei. Und wir haben 3 Abende damit verbracht, diesen Mann zu studieren und wie er mit Gott gerungen hat. Und daraus ist die Idee dieser Predigt entstanden. Habakuk, sein Name bedeutet Kämpfer und Umarmer. Und das ist ein Hinweis auch genau darauf, wie es ihm geht und was er tut. Er kämpft mit Gott, läuft zu ihm hin und er liebte Gott sehr. Er lebte zur Zeit des Königs Joachims, 609 bis 598 vor Christus. Das sind die Jahre nach der Herrschaft eines gerechten Königs, des Königs Josia. Dieser König Josia, das war der einzige König, der seit der Richterzeit das Passafest gefeiert hatte. Doch Josia, er bekommt Angst, als die Assyrer gegen Juda aufziehen, und statt sich auf Jahwe zu verlassen, schließt er einen Bund mit dem Pharao aus Ägypten. Und dann kommt er im Kampf ums Leben. Gott wollte nie, dass Juda sich mit anderen Völkern verbindet, denn es ist jetzt die Zeit vom Anfang des Endes. Die anderen Propheten, sie haben schon den Untergang von Juda angekündigt. Der Götzendienst war ganz groß geworden und ihre Untreue des Volkes gegenüber Jahwe und ihrem Ungehorsam würde Konsequenzen haben. Ja, jeder konnte schon das Unheil kommen sehen. Die Chaldäer, wie die Babylonier damals auch genannt wurden, waren schon auf dem Vormarsch Richtung Jerusalem. Und nun ist da ein 25-jähriger König Joachim, der aber auch sehr unbeliebt im Volk war. Auch in seiner eigenen Familie. Und es heißt von ihm, er tat, was Gott missfiel. Denn Neid und Habgier bestimmen sein Leben und er schreckt nicht davor zurück, auch unschuldiges Blut zu vergießen. Als er stirbt, trauerte niemand um ihn. Er verdiene ein Eselsbegräbnis, so heißt es bei Jeremia. Und so vermutet man, dass Habakuk, wie auch der Prophet Zephania, Jeremia und der junge Daniel, noch vor der ersten Eroberung von Jerusalem und dem Judareich durch die Babylonier gewirkt hat. So ist Juda jetzt auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Aber auch Habakuk selbst erlebt eine persönliche Tiefphase. Und so heißt es im ersten Kapitel bei den ersten Versen: Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Wenn man das so liest, dann hört sich das doch eigentlich schon ziemlich depressiv an. Habakuk, er ist verzweifelt und entmutigt. Er erlebt keine Gebetserhörung. Gott reagiert nicht. Und interessant ist, wie Gott auf Habakuks Klage antwortet in den weiteren Versen. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, dass ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Diese Antwort, die erschüttert Habakuk noch mehr. Keine Gnade, keine Hilfe wird angekündigt. Nein, das Gegenteil. Gott wird Gericht halten und die Babylonier nicht aufhalten. Das kann Habakuk nicht verstehen. Gott hat doch noch immer seinem Volk geholfen. Und das kommt auch in Vers 12 zum Ausdruck. Herr, bist du nicht von alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten, und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Du lässt es ja zu, dass der Feind die Menschen behandelt wie Fische im Meer und wie Würmer, die keinen Herrscher über sich haben. Habakuk, er erwartet immer noch Gottes Gnade. Bestrafung ja, aber kein Untergang. Die Feinde sind doch viel, viel schlimmer als Juda. Aber Gott wird diese Babylonier benutzen und sie später dann dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber so darf doch Gott nicht handeln, das meint Habakuk. So ist Jahwe doch nicht. Seine Gottesvorstellung war eine andere. Warst du jemals an so einem Punkt in deinem Leben? Warst du oder bist du so entmutigt, weil Gott dein Gebet nicht erhört oder nicht erhört hat? Warst du oder bist du so verzweifelt, weil Gott nicht eingreift? Bist du deswegen vielleicht sauer und frustriert über die Dinge in deinem Leben? Wie gehst du damit um? Ganz ehrlich spricht Habakuk mit Gott. Denn gerade in diesen Talsohlen unseres Lebens können wir auch wirklich weiterkommen. Daher ist es so wichtig, dass Gott Licht in unsere Lebensumstände bringt. Frage ihn doch, wie er die Dinge sieht. Und Habakuk bekommt eine weitere Antwort von Gott und plötzlich geht es auch um ihn selbst. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Ja, Gott wird ganz bestimmt handeln, so wie er es will. Aber dieser Vers 4, er zeigt eben auch das Problem. Stolz, Anmaßung. Das betrifft die Babylonier, die stolz darauf sind, wir werden Juda besiegen. Denn so ein Sieg eines Volkes, das bedeutete auch, dann hat unser Gott den Gott des anderen Volkes besiegt. Dabei ist hier was ganz anderes. Jahwe hat ihnen erlaubt zu siegen und er ist nicht besiegt. Und das ist eben das Problem, was auch uns als Einzelne betrifft, dieses Problem des Stolzes. Wir erleben nicht nur schwierige Umstände und Leid, manchmal doch gerade deswegen, weil wir Christen sind. Und wie reagieren wir dann darauf? Bist du böse auf Gott, weil er das zugelassen hat? Bist du bitter, weil es sich nicht ändert? Obwohl du treu bist, obwohl du viel betest, obwohl du ihm vertraust, hat er nicht geholfen, hat er nicht bewahrt. Groll und Bitterkeit, das sind menschliche, verständliche Reaktionen, aber auch eine sündige Reaktion, weil es ein Zeichen von Stolz ist. Wir meinen es nämlich besser zu wissen als Gott. Habakuk dachte, Gott würde weniger Anstoß nehmen an der stolzen Haltung von Juda, Weil sie sind ja Gottes Volk. Damit sind sie auf der Siegerseite. Die Babylonier, die haben das Gericht verdient. Doch egal wer, eben die Babylonier sind stolz und das ist nicht richtig. Aber ebenso ist es nicht richtig, was Habakuk meint, nämlich, dass er etwas Besseres zu sein scheint. Er denkt, vielleicht auch so wie wir, Christen haben doch etwas anderes verdient. Und Gott erklärt das dann im weiteren Text, die Babylonier, sie haben gemordet, um sich zu bereichern. Aber er sagt auch, alle, die über ihre Verhältnisse leben, tun das auch, weil Habgier ihre Triebkraft ist. Man muss etwas unbedingt haben, egal wie, auch auf krummen Wegen. Nie sind wir zufrieden. Und dabei nimmt man dann Gottes Gebote nicht mehr so genau oder deutet sie um. Geht uns das nicht manchmal genauso? Wir wollen immer mehr haben, mehr erleben. Nie ist es genug. Und das treibt uns doch auch an. Aber wenn Jesus in uns lebt, dann lebt ja auch der Heilige Geist in uns. Dann sollte sich etwas anderes zeigen. Es sollte sich zeigen Friede, Zufriedenheit, Dankbarkeit und Großzügigkeit und kein Getriebensein nach immer mehr. Letzte Woche haben wir Erntedank gefeiert, deswegen haben wir das noch stehen gelassen. Wir sind so reich beschenkt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Aber reicht das uns? Und die weiteren Verse sprechen dann eine klare Sprache, weil man fühlt sich oft nicht mehr für sein Verhalten verantwortlich. Machen doch alle. Oder man ist einfach nicht bereit, sich einzusetzen. Es geht ja auch ohne so viel Aufwand. Da geht es im Text weiter. Furchtbar wird es für euch werden, weil ihr eure Nachbarn betrunken macht. Ihr wollt euch über sie lustig machen, wenn sie sich in ihrer Trunkenheit lächerlich machen. Damit hast du aber Schande auf dich selbst geladen und keine Ehre. Jetzt betrink dich auch und mach dich in deiner Trunkenheit lächerlich. Der Herr wird dir mit seiner Rechten den Becher seines Zorns reichen und dich ihn austrinken lassen. Du wirst in Schande gestürzt werden und deine Ehre wird vergehen. Es wird auf dich zurückfallen, wie du die Bäume des Libanonwaldes abgeholzt und die Tiere sinnlos gemordet hast. Du wirst dafür büßen müssen, dass du die Menschen umgebracht und die Städte und Länder zerstört hast. Wehe dem, der andere für sich ausnutzt. Andere betrunken machen, damit sie nicht mehr wissen, was sie tun. Und man beutet die Schöpfung aus, wieder um sich zu bereichern. Oder man betet das Werk seiner eigenen Hände an. Was ich aufgebaut habe, was ich geleistet habe, das wird mein Lebensinhalt. Das kann eine Karriere sein, ein Beruf, aber auch Begabungen oder sogar ein Erbe. Alle Dinge, die wir irgendwie als großartig bewerten, von denen sagt die Bibel, es fehlt jegliches Leben darin. Sie werden uns nie eine tiefe Befriedigung geben. Sie werden keine Beziehungen stiften. Es wird nie wahres Leben sein, wie Gott es sich vorgestellt hat. Götzen, sie waren inzwischen nicht nur bei den Chaldäern anwesend, sondern auch in Juda gab es inzwischen genügend und sie wurden neben dem Tempelgottesdienst angebetet. Gibt es nicht ganz oft andere Dinge, die uns wichtiger sind als das, was Gott wichtig ist? Wir setzen uns oft ein, um etwas zu erreichen, um etwas geschafft zu haben. Aber ist es eigentlich das, was Gott von uns möchte? Oder ist es nur das, was alle machen? Der Herr wohnt in seinem heiligen Tempel. Mit diesem Vers wird das zweite Kapitel beendet. Gott ist lebendig, er wohnt in seinem Tempel, er ist heilig und hoch erhoben. Und das sollte uns verstummen lassen. Wir sollten aufhören, etwas bewerten zu wollen, weil unsere Meinung ist nicht entscheidend. Wir sind nämlich Meister darin, etwas darzustellen, das irgendwie dann doch richtig aussieht. Doch besänftigt das nicht nur unsere Schuldgefühle? Wir wissen, dass manches eigentlich nicht in Gottes Augen richtig ist. Stolz kommt eben überall vor. Bei den Judäern, sie meinen sich, ja, wir können uns auf Gottes Verheißung verlassen. Wir sind ja Gottes Volk. Egal, was wir tun, wir haben ja auch einen Gott, der uns vergibt. Aber das ist die sogenannte Ursünde, wie sie schon bei Eva im Garten Eden das Problem war. Sie meinte nämlich, Gott würde ihr etwas vorenthalten, wenn sie diese eine von den vielen Früchten nicht essen soll. Aber mit dieser einen Frucht war ja auch diese besondere Erkenntnis und das besondere Wissen möglich. Und das wollte sie, beurteilen zu können, wie Gott auch es tat. Und damit stellte sie sich mit auf Gott auf eine Stufe. Und das ist der Stolz. Ich weiß selbst, was für mich gut ist und was für andere gut ist. Und dieser Stolz, er offenbart aber auch noch etwas anderes, nämlich unsere mangelnde Bereitschaft, auf Gott zu vertrauen. Wir verstehen nicht, warum etwas passiert. Und das wollen wir wissen. Warum ist das so? Und aus unserem Mangel an Glauben heraus fangen wir dann an, Dinge selbst zu regeln, weil wir der Wahrheit Gottes misstrauen. Und damit widersprechen wir Gott. Und genau das ist Habakuks Problem. Und Gottes Reaktion darauf ist eigentlich etwas schroff. Die ganze Erde verstumme vor ihm. Sei still. Schweige vor Gott. Gott ist souverän und handelt, so wie er möchte in seiner Allmacht, weil er auf dem Thron sitzt. Er wird das Gericht über die Babylonier und die Juden bringen. Denn Gott wollte, dass sie endlich diesen Götzendienst beenden. Denn interessant ist, als sie aus dem Exil dann nachher, nach über 70 Jahren zurückkehren, dann hat dieses Gericht sie davon befreit. Sie haben das gelernt. Danach gab es keinen Götzendienst mehr. Das Gericht, es dauerte 70 Jahre in Babylon, aber dann durften sie von vorne anfangen. Und Gott sagt so zu Habakuk und auch zu uns, sei still und vertraue mir. Ich, Gott, weiß, was ich tue. Und dann, wenn wir das dritte Kapitel von Habakuk lesen, dann merken wir, dass plötzlich sich was verändert hat. Habakuk hat zugehört, er ordnet sich jetzt dem Willen Gottes unter und man merkt, da ist keine Spur von Stolz mehr. Da heißt es im Anfang des dritten Kapitels, dieses Gebet sang Habakuk, Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarme mit uns, auch wenn du zornig bist. Gott kommt von Teman her, der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran, seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Hier betet er Gott an. Er beschreibt ihn mit vielen Naturphänomenen. Erinnert das nicht an den Auszug aus Ägypten, an die Plagen? Ja, Gott ist der Herr über die gesamte Schöpfung. Aber Gott wollte mit dem Unfall nicht in erster Linie strafen, sondern er wollte wirklich ihr sündiges Verhalten stoppen. Und er hat noch ein weiteres Ziel. Er möchte endgültige Erlösung. Interessant ist, dass in Habakuk 3, Vers 13 schon Jesus erwähnt wird. Du brichst auf, um dein Volk zu retten, ja, zur Rettung deines Gesalbten. Der Gesalbte, der Messias, der sein Volk von den Sünden erretten wird. Gott, er hat so viel mehr im Sinn mit dem, was er tut. Und jetzt vertraut Habakuk, dass Gott den richtigen Umgang mit seinem Volk hat und auch noch mit den Babyloniern gerecht umgehen wird. Und am Schluss seines Buches ist es dann sehr interessant, was er dann beschreibt. Er sagt dann, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie einer Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Habakuk, er weiß, das Gericht wird über sie kommen. Und keiner geht gern durch schwierige Zeiten. Doch wir können trotzdem darin hoffnungsvoll bleiben, weil wahre Freude nicht von den Umständen abhängig ist. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Und manchmal ist es dafür nötig, dass Gott uns materielle Freude wegnehmen muss. Vielleicht manchmal Gesundheit, vielleicht auch manchmal eine Arbeit oder was uns sonst sehr wichtig ist und sehr viel Zeit einnimmt. Denn Gott, er liebt uns und er sehnt sich so sehr danach, eine Beziehung zu uns zu haben. Habakuk, er erkennt, wer wirklich Gott ist. Und dabei fährt ihm richtig der Schrecken in die Glieder. Vers 16 spricht von zitternden Lippen und weichen Knien. Und in Vers 17 spricht er davon, dass ihm jede Lebensgrundlage genommen werden wird. Doch es ist doch besser manchmal dann in dieser Situation, wenn man das so hört, dass ich über die Zukunft nicht so genau Bescheid weiß. Und dann kommt sein Aberglaube. Er sagt, trotzdem. Und plötzlich hat er eine neue Perspektive. Er sagt zum Ersten, er freut sich über Gottes Heil. Die Rettung wird kommen, die Gefangenschaft wird nicht für immer bleiben, sie werden zurückkommen, ja, sie werden sogar eine Erlösung durch den Gesalbten bekommen. Und es geht dabei, dass äußerliche und innerliche Not, dass die Gott erklären wird oder dass der Gott begegnen wird. Das Zweite ist, Gott wird ihnen Kraft geben, diese kommenden Schwierigkeiten auch zu bewältigen. Und das Dritte ist, diese Gazellen, diese Tiere, die auf felsigem Untergrund sicher gut gehen können und gut Berge überqueren können. Das ist auch ein Bild dafür, dass diese schwierigen Wege, dass man die schaffen kann. Und in den herausfordernden Situationen kann sein Glaube noch mehr wachsen. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Das hat Gott ihm schon im zweiten Kapitel gesagt. Kommt euch das nochmal bekannt vor? Interessant ist, dass wir diese Aussage noch dreimal im Neuen Testament finden. Und das erinnert uns außerdem nochmal sehr an Abraham, von dem das auch gesagt wird. Und wenn wir diese Wahrheit verinnerlichen, dann wird dadurch unser Glaube immer mehr gefestigt. Gott, er überzeugte Habakuk, dass er souverän handelt und dass sein Tun richtig ist. Und dafür kann er Gott dann vertrauen. Und das ist auch unsere Herausforderung. Gott fragt uns, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich weiß, was gut und richtig ist? Gott ist wirklich treu und er hat diese absolute Kontrolle. Er liebt uns. Die Frage ist, können wir das akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können? Interessant ist, dass auch der Apostel Paulus darüber spricht im Römerbrief. Da sagt er, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidung und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott besitzt alles, weiß alles. Und das ist viel, viel mehr, als wir begreifen können. Wir haben nicht den ganzen Blick auf alles und auf alle Menschen, so wie Gott ihn hat. Und Gott ist souverän. Das heißt, er ist total unabhängig. Er hat die Kontrolle und die uneingeschränkte Macht. Aber das anzuerkennen, das fällt uns Menschen schwer, weil wir gerne so selbst bestimmen wollen. Wir wollen doch alles verstehen, aber wir müssen etwas begreifen, dass wir Menschen sind und dass wir nicht wie Gott sind. Interessant ist, dass ich diese Verse von Gott bekommen habe vor etwa 16 Jahren am nächsten Morgen nach dem Tod unserer Tochter. Und da wurde mir klar, Gott hat entschieden, dass er unsere Tochter zu sich nimmt und ich würde das akzeptieren müssen, egal wie ich mich fühlte. Es ging in dem Moment nicht darum, was ich wollte. Aber das zu akzeptieren, hat Gott von mir nicht sofort erfordert, sondern im Laufe der Zeit und im Gespräch mit Gott dann konnte ich mich unter diesen seinen Willen beugen, dass er das so entschieden hatte. Dass ich das konnte, weiß ich, habe ich nur Gottes Gnade und Jesu Hilfe zu verdanken. Aber es hat mir auch Frieden gebracht. Und in dem Buch Hiob, wo es so viel um die Frage des Leidens geht, da steht, kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Wir meinen oft, dass wir das können. Aber wenn wir ganz ehrlich vor Gott sind, dann müssen wir sagen, nein, das kann ich nicht. Daher, woher kommt unser Misstrauen? Warum ziehen wir Gott in Zweifel? Stimmen denn die Aussagen unserer Bibel nicht mehr? Ist Gott nicht Liebe? Ist Gott nicht gut? Unsere Umstände, unsere Probleme, unsere Täler im Leben, die lassen uns wirklich an diesen Aussagen zweifeln, weil wir es doch besser wissen wollen als Gott. Aber das ist Stolz und so ist das nicht richtig. Wie gut, dass Gott in seiner Güte und Gnade uns gerne vergibt. Er will uns beratend, führend und leitend zur Seite stehen. Und er kennt auch unsere Schwachheit, auch unseren Eigensinn und unsere Unwissenheit und unsere Besserwisserei. Seine Bereitschaft, uns zu vergeben und zu leiten, das sind die Gründe, warum er unsere ungeteilte Anbetung und Dankbarkeit verdient. Er hält seinen Zorn zurück, den wir eigentlich verdient hätten. Und stattdessen gibt er uns seine liebevolle Gnade und Fürsorge. Ja, Gott leitet uns oftmals durch Wüstenzeiten, durch Probleme, durch Schwierigkeiten und Nöte, um uns aber was zu zeigen und um etwas zu bewirken. Zweifelst du noch an Gottes Güte in notvollen Situationen? Sind wir sauer auf Gott, weil er es nicht zum Guten wendet? Denke doch daran, dass Gott den Teppich unseres Lebens noch lange nicht fertig hat. Und da arbeitet er immer wieder auch dunkle Fäden ein. Das sind die Schwierigkeiten oder Krisen. Doch wenn eines Tages es mal vollendet sein wird, dann wird er dir das Muster dieses großartigen Kunstwerks zeigen. Und dann wird er zeigen, dass alle diese Elemente er dann zu einem wunderschönen Ganzen vereint hat. Aber das kann nur der vollkommene Weber, Gott selbst, so herstellen. Gottes großartigste Entscheidung war, Jesus zu schicken und ihn sterben und auferstehen zu lassen. Und diese Liebe zeigt doch, dass wir getrost ihm vertrauen können. Habakuk, er musste Vertrauen lernen. Vertrauen in Gott, der seine Entscheidung ihm mitgeteilt hatte. Und er würde auch alles zum Guten für Juda wenden. Denken wir doch auch an das Versprechen, das er ihnen damals gab. Er würde sie nach 70 Jahren zurück in ihr Land bringen. Durch Jeremia ließ er ihnen damals sagen, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott, er ist heilig. Gott ist gut. Gott weiß um alles. Und Gott liebt jeden vollkommen. Und so ist Gott auch jetzt am Werk in deinem Leben. Und deswegen lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Trotzdem kannst du wissen, er meint es gut mit dir. Aber kannst du immer sagen, aber mein Gott ist da und er hat über alles diesen Kontrolle. Und deswegen pflege diesen Aber-Glauben an jedem Tag. Amen.